Im Kunstmuseum Moritzburg in Halle-Saale ist vom 21. Juli bis zum 13. Oktober 2024 eine Ausstellung mit Werken der Künstlerin Sandra Del Pilar zu sehen. Die Ausstellung trägt den Titel »Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten« und lehnt sich damit an das berühmt gewordene Gedicht »An die Nachgeborenen« von Bertolt Brecht an. Tatsächlich lassen sich zwischen der Dichtkunst Brechts und der bildenden Kunst Del Pilars einige Ähnlichkeiten ausmachen. Denn für beide, so scheint es, ist Kunst etwas, das nicht dem luftleeren Raum entspringt, sondern in einem politischen, einem wirtschaftlichen und sozialen Kontext entsteht. So wie Brecht seine Umwelt und sich selbst darin wahrgenommen hat, so nimmt auch Sandra Del Pilar ihre Umwelt aufmerksam wahr und schafft es über ihre Kunst, sich in unterschiedliche Zeiten und Positionen hineinzudenken. Beim Gang durch die Ausstellung können wir ihre Wege zu historischen Ereignissen und zu ihren Selbstreflexionen verfolgen und selbst Teil werden. Denn Sandra Del Pilar bezieht die Besuchenden durch ihre Kunst aktiv ins Geschehen mit ein. Ihre Bilder und Installationen fordern zum Nachdenken auf, sofern man ihnen Gelegenheit dazu gibt und aufmerksam hinsieht.
Zur Orientierung, also wie gesagt, im gesamten Westflügel ist die Ausstellung verortet. Sie fängt im Foyer mit zwei Arbeiten an, geht dann hier über die Galerie weiter. Im Turmkabinett ist eine Installation und dann ist der Hauptteil in der Westbox. Es endet auf der Ebene dann erstmal hier oben auf der Empore und dann hoffe ich, dass alle Besucherinnen und Besucher über die Treppe hinunter in unsere Dauerausstellung gehen, die Sammlung entdecken und wenn sie dann in den Abschnitt zur Kunst zwischen 1933 und 1945 kommen, dann werden sie dort zwei Interventionen von Sandra Del Pilar noch finden. Eine, die es schon gab, aus dem Jahr 2021 und eine zweite, zu der ich sie eingeladen habe, die mit und zu einem Werk aus unserer Sammlung entstanden ist.
Thomas Bauer-Friedrich ist Direktor des Kunstmuseums und führt einige interessierte PressevertreterInnen durch die Ausstellung, gemeinsam mit der Künstlerin Sandra Del Pilar und der Kuratorin Manja Wilkens. Bauer-Friedrich kündigt bereits an, dass die Besichtigung kein Spaziergang wird, sondern dass die Besuchenden auch mit schweren, unbequemen Inhalten konfrontiert werden, eine inhaltliche Auseinandersetzung aber auch bewusst eingefordert wird. Museumsmitarbeitende hätten kommentiert, dass sie anders aus der Ausstellung herausgekommen sind, als sie hineingegangen sind, was ja auch zu begrüßen ist. Und dann geht es los. Wir befinden uns in der sogenannten Westbox des Museums. Der Rundgang startet linker Hand mit einer Arbeit namens Diskurs über die Macht. Sandra Del Pilar erklärt, was sie zu dieser Arbeit bewogen hat.
Das geht darauf zurück, dass ich kurz vorher Bilder im Internet, ich war am Rumsurfen und dann stoße ich plötzlich auf Bilder, ich weiß nicht, ob Sie die noch vor Augen haben, aus den Gefängnissen, US-amerikanischen Gefängnissen von Abu Ghraib und Guantanamo, wo Gefängniswärter die vermeintlichen Terroristen, die waren nicht schuldig gesprochen, sondern vermeintliche Terroristen, gefoltert haben, um Geständnisse zu erpressen. Und dann fotografieren die sich selber beim Foltern? Warum tut man das? So, und dann diese Bilder auf der Netzhaut eingebrannt zu haben und nicht zu wissen, wie werde ich die Bilder denn jetzt wieder los? Jetzt sind die in meinem Kopf und ich werde die nicht wieder los. Ich konnte nicht schlafen und ich wusste nicht, was ich mit diesen Bildern in meinem Kopf machen sollte. Und dann mache ich das, was ich immer mache. Wenn ich Not habe, ich mal dann. Und dann habe ich versucht zu verstehen, was passiert mit dir, was muss mit jemandem passieren innerlich, damit man zum Folterer wird, damit man sowas überhaupt macht. Und was muss passieren, damit diese Bilder auch noch fotografiert werden. Und diese Bilder sind zynisch, also die sind nicht verschämt, sondern die sind, oh, guck mal, was ich gemacht habe. Das war mir völlig unverständlich. Und dann bin ich auf einen Soziologen getroffen, der heißt Philip Simbado. Der hat das Stanford Prison Experiment damals durchgeführt. Da gibt es auch einen Spielfilm drüber. Da hat er Studenten in Gefängniswärter und Insassen eingeteilt und musste das Experiment abbrechen, weil sich das Ganze so hochgeschaukelt hat, dass es außer Kontrolle geriet. Und der hat ein 10-Punkte-Programm aufgestellt, wie ein ganz normaler Mann, Mensch, Frau, ich zum Folterer werden kann. Und darum geht es in dieser Serie, wo ich mich nämlich hier noch in die Rolle der Opfer, man kann sagen, performativ hineingefühlt habe und da sowohl in die Opfer als auch in die Täter. Also dieses Nachspüren, was muss passieren und was macht das mit einem? Und das ist auch das, was Kunst kann. Also ich kann Dinge gedanklich, experimentell durchspielen, ohne dass das direkt Konsequenzen in der Realität hat. Das ist wie ein Raum, in dem man denken kann, in dem man fühlen kann, in dem man experimentieren kann, in dem man gucken kann, was passiert mit mir, wenn ich das und das sozusagen gedanklich durchspiele. Aber es geht über den Gedanken hinaus, weil es materialisiert sich auf dem Bild. Es ist irgendwie gleichzeitig real und gleichzeitig aber doch nicht real. Und das ist die Magie von Kunst. Das ist das, genau diesen Raum, dass wir uns diesen Raum, wir Gesellschaft, haben uns diesen Raum geschaffen, in dem wir genau das können. Das ist großartig.
Sandra Del Pilar reflektiert in diesem Rundgang wiederholt über die Fähigkeiten und Funktionen der Kunst. Ganz allgemein, aber auch ganz konkret am Beispiel ihrer eigenen Werke und Techniken. Eine bestimmte Technik findet sich immer wieder in ihren Werken, ist, so sagt es Bauer Friedrich an einer Stelle, gar schon zu ihrem Markenzeichen geworden. Ein Stichwort, um das es ihr damit geht, ist das Erleben der Malerei.
Ein Erleben der Malerei, ne? Also bei den Köpfen, dass man da durchgehen kann, oder bei Anderwelt, dass man in fast klaustrophobisch in so einem kleinen Raum ist mit viel zu vielen Bildern. Und das habe ich sozusagen nochmal einen Schritt weiter getrieben, indem ich diese Technik entwickelt habe, wo die Malerei aus mehreren hintereinander gestaffelten Schichten besteht. Und das erste ist nach wie vor Leinwand, und dann schalte ich davor aber ein oder zwei, ja, umgangssprachlich könnte man sagen, Schleier aus einer transparenten Gaze, die ebenfalls bemalt ist. Und die dann anfängt, mit der unteren Malerei, weil sie eben transparent ist, in so eine Art Dialog zu treten. Und bei dem Bild zum Beispiel, wenn Sie von da gekommen sind, haben Sie möglicherweise vor allem die Figuren gesehen, die den Kopf gesenkt haben. Und wenn man sich dann aber frontal vor das Bild stellt, dann fängt man an, die Figuren zu sehen, die den Kopf heben. Und das bringt eine Zeitlichkeit in das Bild, die aber anders ist als im Film oder im Video, wo ja man, also es bei Sekunde 0 anfängt und bei Sekunde X aufhört, sondern die Bewegung hier ist in der Malerei ist zirkulär. Haben die erst die Köpfe gehoben und senken sie dann, oder haben sie erst die Köpfe gesenkt und heben sie dann? Also diese zirkuläre Malerei, die dann aber auch, und das ist mir immer so wichtig, mit meinem Körper, wenn ich das Bild mir erlaufe, in Korrelation tritt. Also ich bewege dieses Bild, indem ich mich hierhin bewege, dann reagiert das Bild auf mich, dann reagiere ich wieder auf das Bild, und dadurch entsteht diese Art von körperlich-dialogischer Wechselwirkung, die das Bild in Bewegung versetzt, mich aber auch.
Sandra Del Pilar erklärt noch einmal im Einzelnen, wie ihre Bilder aufgebaut sind und was dieser Aufbau mit den Betrachtenden macht.
Also wenn man in der Malerei zu Hause ist, dann weiß man, dass man von Malschichten sprechen kann. Und das bedeutet, ich habe einen Bildträger und auf dem mache ich verschiedene Malschichten. So, das ist eine Sache. Dann gibt es aber auch noch die unterschiedlichen Bildträger. Das bedeutet, eine Leinwand, ein Schleier, noch ein Schleier, das sind die Bildträger. Und hier zum Beispiel haben wir zwei Malschichten und zwei Bildträger, die aber wiederum auch jeweils eine Malschicht haben. Und dann merkt man, wie das dann sozusagen komplex wird, weil unterschiedliche Techniken übereinander liegen, unterschiedliche Materialien übereinander liegen. Und das führt dann zu einem visuellen Verwirrspiel, durch das man sich erstmal durchfummeln muss, was ja zum Beispiel bei diesem hier extrem schwer ist. Man erfasst irgendwie, da sind verschiedene Menschen, aber jetzt zuzuordnen, welcher Arm zu welchem Körper gehört, ist ja kaum möglich, ne? Und was mir da vor Augen stand, war dieses Gefühl, dass wir in einer Welt leben, wo die Unschärfen des Verständnisses oder der Information nicht mehr aus einem Mangel an Informationen resultieren, sondern aus einem zu viel von Informationen. Wir werden ja zugeballert mit Reizen, und manchmal fühle ich mich völlig überfordert, und dann denke ich, wie kriege ich denn jetzt irgendwie Struktur in dieses viel, viel zu viel? Und um dem Ausdruck zu verleihen, was das bedeutet, wenn wir Informationen nicht mehr hierarchisieren können und wenn wir nicht mehr strukturieren können und wenn wir die Körper nicht mehr erkennen oder die Welt nicht mehr erkennen, mit der wir uns ja auseinandersetzen sollen, was macht das mit einem? Man ist ja völlig hilflos, ne? So hilflos, wie man im Grunde vor diesem Bild steht, wo man das Gefühl hat, ich weiß überhaupt nicht, was will die eigentlich? Und so viele Köpfe und Bilder und Gesichter und Arme, und was gehört wozu? Also diesem Gefühl irgendwie Ausdruck zu verleihen in der Malerei. Das ist so der Versuch.
Der Versuch gelingt, würde ich sagen. Allerdings rechnet diese Kunst auch mit Betrachtenden, die Zeit mitbringen und sich auf das einzelne Werk einlassen wollen. Die schon hinschauen, obwohl noch gar nicht die ganze Leinwand im Blickfeld liegt. Die aufmerksam sind und das eben Gesehene gedanklich verknüpfen mit dem Jetzt Sichtbaren. Die unterschiedliche Distanzen zum Bild einnehmen, um Unterschiedliches sehen zu können. Die etwas träge oder schüchterne kleine Gruppe von Menschen, mit der ich auf diesem Rundgang unterwegs bin, macht sich diese Mühen oft nicht und verpasst damit die Vielfalt, die die Werke eigentlich anbieten. Ich bin auf die Ausstellung aufmerksam geworden durch Plakate, die im Hauptbahnhof von Halle-Saale hängen. Sie zeigen einen gefesselten Jungen, der mit verbundenen Augen auf dem Boden liegt. Beim ersten Blick auf dieses Plakat habe ich mich fast ein bisschen erschrocken. Vielleicht, weil heutzutage nur noch wenige Darstellungen im öffentlichen Raum zu sehen sind, die direkt mit Gewalt assoziiert werden. Das Bild vom Plakat ist Teil einer Arbeit mit dem Titel Anderwelt. Darin hat Sandra Del Pilar sich mit jungen Männern beschäftigt, die in deutschen Gefängnissen sitzen. Mit ihnen hat sie Performances durchgeführt, sie hat sie erzählen lassen in Tagebüchern und aus den Begegnungen mit ihnen Malereien angefertigt.
Also dieses Bild, das Sie ansprechen von dem Plakat, das haben wir eben gesehen von Anderwelt. Und das war eigentlich eine sehr rührende Szene, weil einer der Jungs hatte gesagt, wir stellen eine Entführung dar. Und du legst dich jetzt auf den Boden und dann haben sie ihn gefesselt. Aber wenn sie sich den Knoten genau ansehen, dann muss der einmal so machen, der Knoten geht auf. Da ist kein Druck drauf, kein Zug drauf, eben nicht die Gewalt, die auf der einen Seite dargestellt wird, sondern es ist eigentlich ein ganz liebevoll und zart geknoteter Knoten. Und dann sagte einer, oh, der Boden ist so hart und nahm Kissen vom Stuhl und schob ihm dann dieses Kissen noch unter. Und da merkt man, dass Realität, wie wir sie wahrnehmen und schnell lesen, manchmal eben nicht so einfach ist. Denn dieses Kissen ist ja genau dieses Zeichen dafür, dass, was wir am Anfang gesagt haben, dass Bilder auf der einen Seite Realität sind, auf der anderen Seite aber eine andere Form von Realität. Die Jungs haben ja nicht eine Entführung gemacht, sondern sie haben eine dargestellt. Und im Prozess des Darstellens sind ihnen bestimmte Dinge bewusst geworden, dass der Boden so hart ist. So, und da glaube ich, geht das weit hinaus über eine individuelle Erfahrung, die lediglich reinszeniert wird, sondern das impliziert dann natürlich noch einen gesamten Reflexionsprozess, der dann offensichtlich in dem Moment in Gang getreten ist, wo sie das Ganze für mich inszeniert haben sozusagen. Also diese Bilder, die sind alle auch mehrfach gebrochen, ne? Die stellen, anders als ein Foto, wo es zumindest in vordigitalen Zeiten immer ein so war es war, auch wenn ich es so inszeniert habe, aber in dem Moment, wo ich auf den Auslöser gedrückt habe, war das so, hat Malerei dieses so war es nie, sondern Malerei ist immer eine reflexive, hat immer eine reflexive Beziehung zur Realität. Es ist nie ein so war es, sondern ein so habe ich es mir vorgestellt. Und es ist immer das Künstlerindividuum, das irgendwie so dazwischen geschaltet ist.
Es geht weiter im Rundgang und wir gelangen zu einer Arbeit, die unter anderem die Künstlerin selbst zeigt. Das Gemälde zeigt sie, kniend, umgeben von einem Mann, zwei Frauen und zwei Mädchen, die alle ebenfalls knien. Das Bild heißt »Treat me like a fool, treat me like I'm evil«. Es nimmt Bezug auf die Biografie der Künstlerin. Sandra Del Pilar ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in Mexiko zu Hause. Geboren ist sie in Mexico City. Ihr gesamtes Leben verbrachte sie in beiden Ländern gleichermaßen. Beim Betrachten des Bildes kam in mir die Frage auf, ob es sich um Individuen, um echte Menschen handelt oder um fiktionale Charaktere.
Ist keine fiktionale Arbeit. Der Ursprung dieser Arbeit war Donald Trump, der ja auch im Moment permanent irgendwie in den Medien ist. Und der hat sich damals hingestellt und gesagt, ja, die Migranten und so, wir müssen die Mauer unbedingt zu Ende bauen und höher bauen und besser bauen, weil wir die Mexikaner abhalten müssen, also uns, die alle Vergewaltiger, Verbrecher und wilde Tiere sind. Und das sind Vergewaltiger, Verbrecher und wilde Tiere. In der Mitte, das bin ich, daneben ist meine Tochter und das sind Freunde von mir. Das sind die Vergewaltiger und Verbrecher und wilden Tiere von Trump. Und wir knien wie gedemütigt, ne? Erheben aber dann aus einer bestimmten Perspektive den Kopf und wehren uns, also setzen dieser Steinmauer von Trump, eine menschliche Mauer gegenüber, die versucht würdevoll Würde, dem der Steinmauer eine gewisse Würde entgegenzusetzen.
Eine menschliche Mauer, die sich den realen Mauern dieser Welt entgegenstellt. Widerständige Momente sind noch mehrmals in Del Pilars Werken zu beobachten, gerade auch in Installationen, die sie angefertigt hat und die das Medium der klassischen Malerei verlassen. Wir kommen zum Ende des Rundgangs, wo uns noch zwei sogenannte Interventionen erwarten. Bei der einen handelt es sich um eine Arbeit aus dem Jahr 2021. Sandra Del Pilar hat für das Museum Wilhelm Morgner in Soest eine Art Vitrine entworfen, in der eine bronzene Büste aufbewahrt wird. Die Vitrine ist allerdings so gestaltet, dass nicht direkt ersichtlich wird, wen die gekippte Büste eigentlich darstellt. Unmittelbar neben der Installation hängt ein großes Gemälde an der Wand. Es zeigt Soldaten auf einem Schlachtfeld, die mit konzentrierten Blicken und entschlossenen Gesten einer Richtung folgen. Das Bild stammt vom nationalsozialistisch überzeugten Will Tschech und wurde im Jahr 1942 angefertigt. Seit vielen Jahren schon gehört es zur Sammlung des Kunstmuseums Moritzburg. Nun wird es erstmals präsentiert, allerdings nicht so, wie Tschech es einst vollendet hatte, sondern mit der Intervention Sandra Del Pilars versehen. Thomas Bauer-Friedrich, der Museumsdirektor, erklärt, was ihn zu dieser Präsentation veranlasst hat und wie das Bild überhaupt in die Sammlung gekommen ist.
Mich als Museumsmensch interessiert, die Dinge beim Namen zu nennen, nicht wegzusperren, zu tabuisieren, womit man sie ja quasi nur noch gefährlicher macht, als sie ohnehin schon sind. Dieses Gemälde, wenn Sie sich jetzt quasi das irritierende Moment wegdenken, ist es quasi dieses erwähnte nationalsozialistische Bild von Will Tschech, das 1942 entstanden ist. Es ist 1942 im Jahr der Entstehung in München in der großen deutschen Kunstausstellung ausgestellt worden. Die Stadt Bitterfeld, und damit sind wir dann auch wieder in unserer Region, hat dieses Bild im Jahr der Ausstellung 42 erworben. Und jetzt fangen die Spekulationen an. Ich unterstelle einmal, dass es wahrscheinlich, wenn die Stadt Geld investiert hat und das Bild erworben hat, dann auch zwischen 42 und 45 in Bitterfeld irgendwie öffentlich ausgestellt war. Und ich unterstelle mal, dass es dann ab 1945 bis heute, bis 2024, nie wieder öffentlich ausgestellt war. Es kommt in unsere Sammlung 1964. Die Bitterfelder wollen sich von diesem Bild trennen, fragen unser Museum an, ob wir es übernehmen wollen. Kann ich auch nicht sagen, falls die Frage kommt, warum. Wir haben es übernommen, weil gerade für die DDR mit ihrem antifaschistischen Selbstverständnis ist es eigentlich ja ungewöhnlich, dass man aktiv zu dieser Zeit nationalsozialistische Kunst ins Museum nimmt. Es war dann später, können Sie im Katalog alles nachlesen, gab es noch einen kleinen politischen Skandal in Halle. Eigentlich hätte dieses Bild vernichtet werden sollen. Das war die Anordnung der Behörden. Wie Sie sehen, ist es nicht vernichtet worden. Es war hier immer im sogenannten Giftschrank, ist quasi tabuisiert worden, weggesperrt worden. Nur der Direktor durfte den Schlüssel dafür haben. Und ich habe Sandra eingeladen, sich mit diesem Bild auseinanderzusetzen, weil ich es eigentlich schon immer, als wir diesen Bereich hier etabliert haben, integrieren wollte in die Präsentation, aber davor zurückgeschreckt habe, es einfach so eins zu eins an die Wand zu hängen. Es ist offen gemalte Kriegspropaganda im Jahr 42, hatte auch den offiziellen Titel damals vom Künstler Kampfgeist. Ja, und dann hat Sandra sich überlegt, was man machen könnte. Und bevor du sagst, was du gemacht hast, ganz kurz noch, das, was Sie hier sehen, ist physisch auf dem Bildträger, auf dem Originalgemälde gemacht. Trotz allem, auch wenn es toxische Kunst ist, also ein ideologisch gefährliches Bild aus NS-Zeiten, haben wir natürlich Respekt vor dem historischen Dokument dieses Gemäldes. Und wir haben also nach einer groben Reinigung, Sie sehen auch all die Schadstellen, die einfach die Geschichte des Umgangs mit diesem Bild mit sich gebracht hat. Nichts davon haben wir kaschiert oder verborgen. Es ist also ein Firnis aufgetragen worden. Ein Firnis kann jederzeit auch wieder abgenommen werden. Also die Intervention ist reversibel. Und auf diesen Firnis, auf dem Originalgemälde, hat Sandra dann Hand angelegt.
Also die große Herausforderung war, dieses Bild auf der einen Seite nicht zu sehr zu verbergen und auf der anderen Seite aber so eine Art Filter davor zu schalten, der klar macht, dass wir uns mit dieser Art Ideologie nicht mehr identifizieren wollen. Und dann eine Aussage über diese Zeit zu treffen, die ja dann irgendwie auch erschreckend aktuell wieder ist. Und ich habe nachgedacht darüber, wie Populismus funktioniert, wie populistische Politik funktioniert. Das ist ja auch wieder mega aktuell gerade. Und populistische Politik verspricht eigentlich immer einfache Lösungen für schwierige Probleme. Ne? Also wie kriegt man Problem XY in den Griff? Das ist ganz einfach. Du musst einfach nur das tun, was ich, wer auch immer, ein Autokrat sowieso, dir sage. Und das erinnert natürlich ganz stark an ein Malkonzept. Wie macht man auf ganz einfachem Wege gute Bilder? Malen nach Zahlen, kennen Sie bestimmt alle. Genau, und diese Parallelität, die habe ich sozusagen auf dieses Bild übertragen. Ich habe dieses ideologisch zugrunde liegende Raster sozusagen nach vorne geholt und mit Edding auf dieses Bild draufgemalt. Und dann die Zahlen sehen Sie auch, das sind die Zahlen von 1 bis 8, im Unterschied aber zu diesen Paketen, die man kaufen kann von Malen nach Zahlen, sind die Zahlen und die Farben hier gekoppelt an bestimmte Begriffe, die Ihnen bestimmt auch mittlerweile wieder geläufig sind: Systempresse, Umvolkung, Antiparlamentarismus, Ermächtigung, gesundes Volksempfinden, Sonderbehandlung, Gleichschaltung und Zersetzung, die ja im Moment auch wieder in einem bestimmten politischen Kontext erschreckende Aktualität erlangen, die aber allesamt aus der NS-Zeit stammen. Und da schließt sich dann sozusagen wieder der Kreis und dieser Versuch, aus diesem Propagandabild ein Kunstwerk zu machen, das vor genau dem warnt, was es eigentlich darstellen will. Also das Bild ruft zum Krieg auf und ich habe versucht, das sozusagen umzudrehen, dem Bild das Wort im Mund umzudrehen, damit es jetzt sagt: Obacht mit Krieg, so schick ist er nicht.